Es gibt wohl keinen Bibelabschnitt über die Passion Jesu, der uns nicht bekannt ist. Und trotzdem habe ich festgestellt, dass mittendrin in dem ganzen Geschehen um Jesus und das, was damals am Karfreitag geschah, auch mit uns zu tun hat. Ich habe in dem Abschnitt aus Markus 15 eine ganze Menge von Parallelen entdeckt, die mit uns zu tun haben. Markus 15, wir lesen ab Vers 20. Und die Soldaten führten Jesus hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und sie zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trüge. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe in Wein zu trinken, und er nahm es nicht. Und sie kreuzigten ihn. Sie teilten seine Kleider und warfen das los, wer was bekommen sollte. Das war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand oben über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und spottschüttelten ihre Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn in 3 Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander, samt den Schriftgelehrten, und sprachen: Er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Zur 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und zu der 9. Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihn herabhole. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, wie er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren da auch Frauen, die von Ferne zuschauten, unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, des Kleinen und des Joses und Salome. Alle, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa waren und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Der erste, der uns hier in diesem Abschnitt begegnet, ist dieser Josef, das ist dieser Simon von Kyrene. Wir wissen nicht viel von ihm. Aber offensichtlich hat ihn das ganze Geschehen um Jesus überhaupt nicht interessiert. Er kommt gerade vom Feld. Wahrscheinlich war er nicht besonders religiös. Vielleicht war ihm das Ganze, der ganze Trubel um dieses Passafest sowieso zuwider. Aber nun ist halt so, wie es ist. Dieser Simon von Kyrene gleicht mir einem Menschen, wie es Tausende um uns herum gibt. Ostern. Neulich habe ich gelesen, dass zwar noch etwa die Hälfte der Deutschen weiß, dass Ostern mit Auferstehung zu tun hat, aber ist immerhin nur die Hälfte. Simon von Kyrene ist einer, der sagt, was die da machen, diese frommen Priester und Pharisäer, ist mir doch alles egal. Ich gehe auf meinen Acker und mache mein Geschäft. Und nun kommt er zurück, ausgerechnet in dem Moment, wo Jesus mit den anderen oder die anderen mit Jesus auf dem Weg nach Golgatha sind. Und weil so ein paar Pharisäer, so ein paar Soldaten meinen, er wäre stabil genug, um das Kreuz zu tragen, das Jesus nicht mehr schafft, lädt man es ihm einfach auf. Er wird gezwungen, ein Kreuz zu tragen. Wisst ihr, das ist ja ungerecht. Wenn sie wenigstens einen Jünger genommen hätten, jetzt sind sie 3 Jahre mit ihm gegangen, also sollen sie auch mit ihm ein Stück weit mitleiden. Aber nein, ausgerechnet ein völlig fremder Mensch, der mit Religion überhaupt nichts zu tun hat und auch gar nichts zu tun haben will, der wird gezwungen, das Kreuz Jesu zu tragen. Und da ist mir die Parallele gekommen, das gibt es bis heute. Da wird plötzlich auf einen Menschen, der weder mit Gott noch mit sonst irgendwas etwas im Hut hat, mit einem Kreuz belegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Da bricht eine Krankheit auf und er ist sich keiner Schuld bewusst. Er weiß nicht, warum er jetzt ausgerechnet diese Krankheit hat, egal wie sie nun heißt. Und er muss tragen, ob er will oder nicht. Diese persönlichen sogenannten Schicksalsschläge, die brechen ja plötzlich herein, nicht nur auf die Frommen, sondern auch auf alle anderen. Religiöse, nicht religiöse. Ist das nicht ungerecht? Dieser Simon von Kyrene, wieso muss gerade der das Kreuz tragen? Wieso muss gerade ich diese Last tragen? Warum dieser Engpass in meinem Leben? Warum diese Krankheit? Warum diese Schwierigkeiten im Beruf? Warum, warum, warum? Es gibt so viele Dinge, die plötzlich auftauchen und da sind, für die es keine Erklärung gibt. Man hat seine Arbeit gemacht, man ist anständig gewesen, man hat versucht, einigermaßen gesund und zu leben. Und nun plötzlich dieser Einschnitt. Warum? Was ist Gottes Absicht in so einem Fall? Eines hat mich unheimlich getröstet. Da wird ja in diesem Vers noch geschwind erwähnt, dass er der Vater von Zweien wäre, die offensichtlich bekannt waren. Die tauchen, ihre Namen tauchen im Römerbrief noch einmal auf. Er ist der Vater dieser beiden. Und da ist mir etwas unheimlich Schönes aufgegangen. Gottes Absicht im Leben dieses Simon von Kyrene war, ihn zu gewinnen, für sich und seine Sache zu gewinnen. Und nun legt er ihm, diesem völlig Unbeteiligten, das Kreuz auf. Warum? Weil er ihn retten möchte, weil er ihm eine ganz besondere Begegnung mit Jesus schenken möchte. Wenn man einmal von dieser Warte her auf sein eigenes Leiden sieht, egal wie das nun heißen mag und egal, worunter wir nun meinen zu leiden, die Absicht Gottes ist nicht, uns da irgendwo in die Knete zu nehmen und uns eine Last aufzulegen, sondern die Absicht Gottes ist, uns zu gewinnen, uns zu segnen. Ob er selber zum Glauben kam, das steht nicht da. Aber die beiden Söhne von ihm, die haben es begriffen. Jesus ging für mich nach Golgatha. Ich hoffe, dass auch Simon von Kyrene es kapiert hat. Und wisst ihr, dann bekommt plötzlich ein solcher Schicksalsschlag eine heilsame Wendung. Und dann entdeckt man, das ist nicht zufällig passiert, dass das gerade ihn traf, sondern das war das Werben Gottes auf eine ganz bestimmte Art und Weise, um ihn für sich zu gewinnen. Die zweite Gruppe, die mir hier begegnet ist, das sind die Soldaten. Ich gebe zu, das ist eine raue Gesellschaft gewesen. Sie haben auch eine schwere Aufgabe. Sie sollen Jesus ans Kreuz schlagen. Ob sie ganz so brutal hätten umgehen müssen, wie es die Bibel beschreibt, mit einer Dornenkrone und mit den Schlägen, das wissen wir nicht. Vielleicht verroht man im Lauf der Zeit, wenn man so einen Beruf hat. Immerhin, sie versuchen, Jesus einen Betäubungstrank zu geben. Aber dann kommt jener kleine Hinweis, dass sie sich um die Kleidung von Jesus streiten und es loswerfen. Ob das Los so oder so fällt, das können Sie selber nicht entscheiden. Aber mitten in Ihrem ach so weltlichen und vielleicht auch gottlosen Tun und Treiben wird eines sichtbar. Auch Sie, ob Sie das wollen oder nicht, sind Handlanger Gottes. Dieser Hinweis, sie warfen um sein Gewand das Los, der ist 1000 Jahre alt. In Psalm 22 findet man ihn. Etwa 1000 Jahre vor dem Geschehen lässt David diese Prophetie weitergeben. 1000 Jahre? Friedemann hat vorher von der Prophetie von Jesaja gesprochen, 500 Jahre vorher geschehen. Wisst ihr, das ist was unheimlich Schönes, inmitten in diesem furchtbaren Geschehen. Gott vergisst keine seiner Zusagen. Gott ist nicht so einer wie wir, der sagt, oh, Entschuldigung, habe ich vergessen. Nein, ob das nun 5 oder 50 oder 500 oder 5000 Jahre zurückliegt, für Gott ist das kein Problem. Er hält sich immer an das, was er gesagt hat. Auf ihn und auf sein Wort ist in jedem Fall Verlass. Ist das nicht etwas Schönes inmitten diesem traurigen Geschehen? Gott vergisst seine Zusage nicht. Was ist das tröstlich für unseren Alltag? Ob dieses Wort Gottes 500 oder 5000 oder 2000 Jahre alt ist, ist letztlich völlig egal. Eine Zusage, die Gott mir gibt, die bleibt. Selbst wenn ich sie vergesse, er vergisst sie nicht. Verlassen wir uns darauf, mitten in unserem Alltag, ich habe dich je und je geliebt. Ich gehe mit dir auf diesem Weg. Gottes Zusage gilt. Sie gilt in jedem Fall und sie wird von keinem von uns jemals aufgehoben. Wir lösen Gottes Wort nicht auf. Gott aber löst sein Wort ein. Das ist was Schönes. Mitten in diesem tragischen Geschehen, da begegnet mir ein Pilatus. Er taucht zwar selber nicht auf, er hat nur eine kleine Schrift hinterlassen mit seinem Kommentar über Jesus, König der Juden. Das wollen die Pharisäer und Schriftgelehrten zwar ändern, aber da hat er sich durchgesetzt. Es gibt Ärger, aber er bleibt bei seiner Aussage. Obwohl er genau gehört hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er hat begriffen, auch wenn er sonst ganz falsche Entscheidungen getroffen hat, er hat begriffen, wenn einer König ist, dann ist es Jesus. Wenn einer Herr ist, wenn einer wirklich das letzte Wort hat, dann nicht irgendeiner, sondern dann Jesus. Ob das mir als Pilatus gefällt, ob das einem Herodes gefällt, ob das den Pharisäern und Schriftgelehrten gefällt, völlig unabhängig. Er ist und bleibt der König der Juden. Er ist und bleibt der König im Reich Gottes. Und wir haben vorher schon gehört, in der Offenbarung wird das nun endgültig besiegelt. Er sitzt auf dem Thron, er. Und wer mit ihm geht, darf mit ihm auf dem Thron sitzen. Er ist, nicht nur er könnte, er würde vielleicht und so weiter, er ist König und Herr. Und das sind diese beiden Räuber oder Übeltäter, wie sie früher geheißen oder übersetzt wurden. Jesus. Entschuldigung. Jesus ist mitten drin unter den Sündern. Er war, so haben wir es vorher gehört, der Allerverachtetste und Unwerteste. Missverstanden. Sünder. Einen, den man für nichts geachtet hat. Und da ist er nun mittendrin im wahrsten Sinne des Wortes, unter den Sündern. Das war ja das große Ärgernis schon damals. Was haben die Pharisäer und Schriftgelehrten gesagt? Dieser isst und trinkt mit den Sündern. Das kann es doch wohl nicht sein. Denken wir an eine Geschichte von der Salbung der Frau, von der Maria, die ihn die Füße gewaschen hat mit ihren Tränen. Da sagten die Pharisäer, wenn das ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine Frau ist. Aber genau das ist Jesus. Er würde für uns zur Sünde gemacht. Wie hat Johannes der Täufer das ausgedrückt? Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegträgt. Ich weiß, das ist für uns Menschen schwer zu ertragen. Und es gibt ja viele Theologen, die erklären, dass Gott das nicht nötig gehabt hätte, seinen Sohn sterben zu lassen, um Vergebung zu schenken. Und dieser Tage habe ich von einem Prediger einen Kommentar gelesen, der hat gesagt, über Karfreitag zu schreiben ist nicht schön. Aber genau an dieser Stelle sind wir gemeint. Er wird einer von uns im wahrsten Sinne des Wortes. Ich an seiner Seite, er an meiner Seite. Nirgendwo wird das Miteinander des Glaubenden deutlicher als hier am Kreuz. Ja, er ist einer von ihnen, von diesen Übeltätern. Er ist einer von uns. Ja, und dann finden wir hier in diesem Abschnitt diese Spaziergänger, die am Karfreitag einen Spaziergang machen. Ob sie absichtlich vorbeikamen oder zufällig, steht nicht da. Ob sie beteiligt waren oder unbeteiligt. Auf jeden Fall, sie sind da. Es mag sein, dass sie nicht mitgerufen haben beim Kreuzige ihn. Vielleicht war ihnen das Ganze sowieso ein bisschen suspekt. Sie sind eben Zuschauer, so wie es heute unendlich viele gibt. Karfreitag, naja gut, haben wir schon einen arbeitsfreien Tag, na ist ja gut. Was soll das? Diese Gruppe, die hier an Jesus vorbeigeht, die kümmert sich nicht um Religion. Ob sie Passa mitgefeiert haben, weiß ich nicht. Sie stehen einfach da und sie sagen, na siehste, sowas. Ha, er hat anderen geholfen. Merken wir diesen versteckten Spott, siehste, so enden die Großmäuler. Er hat anderen geholfen. Jetzt soll er runtersteigen und sich selber helfen. Und natürlich, das ist ja auch unverständlich für unseren Verstand. Das kriegt man nicht auf die Reihe. Dieser große Herr, der sagt, ich kann den Tempel abbrechen und in 3 Tagen neu bauen. Er ist doch groß. Dann könnte er doch helfen. Er ist so groß. Der redet von einem Gott, der was kann. Und wenn er ihn braucht, ist er nicht da. Nicht wahr? So denken ja viele in unserer Zeit. Er hat die Welt geschaffen. Na ja, bitte, dann soll er doch mal was tun. Und mal ein bisschen Frieden schaffen hier in dieser Welt. Wenn er könnte, wenn er. Ich sehe in dieser Gruppe, die hier auftaucht, einfach Leute, die mit ihrem Verstand das nicht fassen können, was auch nicht verstandesmäßig zu fassen ist, dass da einer, der ganz groß ist, so klein wird. Dass einer, der der Schöpfer der Welt ist, in der Krippe in Bethlehem in einem Stall zur Welt kommt, welches Hirn kann das fassen? Aber schaut, das ist Gott. Er ist ganz groß, aber nicht nur im ganz groß sein, sondern auch im ganz klein werden. Und weil er so ganz klein werden kann, kann er sich so zu mir herabbeugen und mich so annehmen, wie ich bin. Diese Spaziergänger, die da hin und her laufen und über diesen angeblich großen Gott nur den Kopf schütteln können. Na, wenn der was könnte, dann, aber er kann ja auch nichts. Und mit ihnen finden wir hier in diesem Abschnitt die Pharisäer und Schriftgelehrten und die hohen Priester, die in die gleiche Kerbe hauen. Wisst ihr, das muss man kapieren. Gott lässt sich auch theologisch nicht erfassen. Da reicht kein Theologengehirn aus. Nur der Glaubende, der Gott vertraut, kommt hinter das Geheimnis der Erlösung. Und so stehen diese Pharisäer und Schriftgelehrten und erklären, anderen hat er geholfen, und soll er sich selber helfen. Und wenn er das nicht kann, naja, dann haben wir ja den Beweis, er ist es nicht. Wenn er der Christus ist, wenn er der König der Juden ist, so erklären sie, wenn er. Und wir sagen, wenn er mich liebt, dann macht er mich gesund. Wenn er mich liebt, dann hilft er mir in dieser Situation. Wenn er, wenn er, wenn er, wenn er. Wir haben viele Dinge, die ganz genau so beginnen, wie hier die Aussagen der Pharisäer und Schriftgelehrten. Wenn er. Aber, ja. Siehst doch, er tut doch gar nichts. In meinem Alltag nicht. Wir wollen so oft Beweise für das, dass Gott groß ist und mich liebt und mich versteht und ich weiß nicht was alles. In Johannes 20 steht ein bemerkenswerter Satz. Da steht ausdrücklich, als die Pharisäer und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die Jesus tat, ärgerten sie sich. Und was sagen sie hier? Wenn er vom Kreuz steigen würde, dann würden wir glauben. Das ist genau dieselbe Redeweise, die bis heute nicht verstummt ist. Wenn er, dann. Aber ich behaupte, es gibt keinen Menschen, der über diese Welt geht, der nicht an irgendeiner Stelle ein Wunder in seinem Leben erlebt hat, der nicht irgendwo gemerkt hat, da war Gott im Spiel. Er wird es zwar nicht zugeben, und trotzdem glaubt er nicht. Weil man durch Wunder nicht zum Glauben kommt. Wir glauben nicht an Wunder, sondern wir glauben und erleben Wunder. In Johannes 4 hat schon Jesus seinen Jüngern und dem Volk gesagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Sie haben viele Wunder gesehen. Sie waren dabei bei der Auferweckung des Jünglings von Nain und sie haben mitgekriegt, dass ein Lazarus auferstanden ist. Sie haben vieles handgreiflich gesehen und erlebt. Und sie glauben nicht. Wisst ihr, so ein großes Wunder kann es gar nicht geben, dass wir glauben können. Darum gründet unser Glaube nicht auf ein Wunder, sondern auf das Wort Gottes. Und da sind wir nun bei diesem unsichtbaren Gott, der scheinbar sich nur ins Dunkel zurückzieht. Ja, es wird finster von der 9. bis zur 12. Stunde. Wo ist dieser Gott in diesem furchtbaren Geschehen? Wo ist Gott in unseren schwersten Stunden? Wir haben ja immer wieder den Eindruck, dann ist Gott ganz, ganz weit weg. Dann hat er mich vergessen. Dann liebt er mich nicht mehr. Dann Aber hier an dieser Stelle kann man etwas beobachten, was uns für unseren Alltag helfen könnte, wenn wir uns helfen lassen wollen. Nämlich gerade dann, wenn alles ganz, ganz dunkel ist, ist Gott ganz nahe dabei. Jesus durchlebt die Not der angeblichen Gottverlassenheit zutiefst mit und stellt gleichzeitig fest, dass sein Vater bei ihm ist. Vater, vergib ihn. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Merken wir, Jesus durchleidet, durchlebt dieselben Dunkelheiten wie wir auch. Er ist nicht nur Sohn Gottes, der eben über allem doch ein bisschen schwebt, sondern der versucht ist, allenthalben gleich wie wir. Und der nicht erlebt, dass ein Engel ihn nun vom Kreuz holt. Der nicht erlebt, dass irgendwas an Schmerzen ihm abgenommen wird, sondern der die ganze Belastung der Sünde tragen muss. Ich weiß, in solchen Stunden ist es verhältnismäßig leicht, Gott den Rücken zu kehren und zu sagen, ich habe es ja immer schon gewusst, aber jetzt weiß ich es bestimmt, du hast mich vergessen, du liebst mich nicht. Dann gehen sie ihren eigenen Weg. Viele werden durch die Last, die Gott ihnen in ihr Leben hineinlegt, mit dem Glauben fertig. Aber nie, nie ist Gott uns näher als in den Stunden, wo wir den Eindruck haben, Gott ist gar nicht da. Nie schaut er wohl auch so angestrengt auf unsere Reaktion wie im finsteren Tal. Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen, hat er versprochen. Er hält sich daran. Er wird nie loslassen. Er nicht. Und so finden wir Jesus in dieser Situation, der zwar nicht Halleluja ruft, sondern sagt, es ist vollbracht. Und hier entdecken wir noch einmal, wie Gott eingreift. Der Vorhang im Tempel zerreißt von oben nach unten. Nicht die Opfergaben, die jedes Jahr am Passafest geopfert wurden, haben dieses Wunder vollbracht, dass der Vorhang zerriss, sondern er blieb immer dicht. Und keiner der hohen Priester war fähig, dieses Wunder zu vollbringen. Hier greift Gott ganz leise, aber unübersehbar ein. Jetzt ist der Weg frei. Die Einladung Jesu gilt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Kommt her, und ich werde keinen hinausstoßen. Nie ist deutlicher als an dieser Stelle. So erlebt es der mitgekreuzigte Übeltäter heute. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Gott öffnet selbst die Tür. Und zwar ohne Vorleistung, ohne Garantie dafür, dass wir danach anders handeln und leben. Wir sind Leute, die zu Jesus kommen dürfen, so wie wir sind. Hilflos, leer, arm, aber angenommen werden als Kinder Gottes. Noch einer ist mir hier in diesem Abschnitt begegnet. Das ist der Hauptmann. Er steht nur da und beobachtet, was die Soldaten machen und was Jesus tut. Man könnte fast sagen, er ist unbeteiligt. Er tut seine Pflicht, weil er nun eben das ganze Geschehen überwachen muss und sicher anschließend auch einen Bericht darüber liefern. Aber sein Satz, den er hier hinterlässt vor allen Leuten, ist eindeutig. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Das ist die Wahrheit. Jesus ist die Tür zu Gott. Das, was in Johannes 10 steht, das stimmt. Er ist die Tür. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Darum können wir auch nicht anders als an Jesus glauben und von ihm reden. Und schlussendlich haben wir in diesem Abschnitt noch die kurze Bemerkung über die Frauen. Zwei Aussagen werden über sie gemacht. Sie waren ihm nachgefolgt. Das heißt, sie gingen mit ihm auf dem Weg. Sie haben seine Siege mitgefeiert, die Wunder erlebt. Und sie haben auch die Anfeindung durchlitten. Sie hielten durch. Das habe ich mir von dieser Bemerkung mitgenommen. Sie hielten einfach durch. Sie blieben bei ihm. Wenn es gut ging, war es gut. Und wenn es schlecht ging, dann waren sie trotzdem dabei. Sie ließen sich nicht durch die Umstände und Widrigkeiten irgendwo ins Boxhorn jagen. Und die zweite Bemerkung über sie lautet, sie dienten ihm. Da habe ich mir eine Frage notiert. Was kennzeichnet eigentlich meine Nachfolge? Was kommt? Jetzt möchte ich es mal umgedreht sagen. Nicht für mich, sondern für Gott dabei heraus. Lohnt sich das für ihn auch, dass er sich um mich kümmert? Nicht wahr? Wir sind ja nie ganz frei von diesem Gedanken, dass wenn ich jetzt bete, dann tut Gott was für mich. Sie dienten ihm. Ach, das wäre schön, wenn das über unserem, über meinem Leben stehen würde am Ende. Sie dienten ihm. Das ist die schönste Aufgabe, die es überhaupt gibt. Als Kind Gottes in dieser Welt zu sein und Jesus zu dienen. Nun fasse ich nochmal das Ganze zusammen. Unter diesen 10 verschiedenen Akteuren, wenn man so will, stellt sich eine Frage: Welche Rolle spiele ich dabei? Wie ist das mit Karfreitag und mir? Wo komme ich vor? Welche Rolle nehme ich ein und wie kann ich ihm durch meinen Glauben und durch mein Leben dienen zu seiner Ehre? Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist für uns ans Kreuz gegangen. Du bist diesen fürchterlichen Weg gegangen, um uns selig zu machen. Und du weißt, wie so oft schämen wir uns und scheuen uns, wenn irgendwelche Kleinigkeiten uns zuwiderlaufen, auch dir dazu vertrauen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, unsere Liebe zu dir festzumachen und mit dir einfach auf dem Weg zu bleiben, auch in den dunklen Stunden. Auch dann, wenn wir dich nicht sehen und nicht verstehen. Ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen von uns begleiten möchtest durch diese Tage, begleiten möchtest in seiner Nachfolge und dass du jeden von uns zu fröhlichen Kindern Gottes machst, die da unten leben, dass du sie erlöst hast und dir dienen. Amen.